Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Ich bin heute nicht alleine, Finn ist wieder mein Co-Pilot heute in dieser Folge.
Grüßt euch.
Und wir beide haben heute einen ganz besonderen Gast hier. Hubert Stech, Vorsitzender des AHCC, des Coburger Konvents, dem Dachverband von 91 Landsmannschaften und Turnerschaften. Seit 1985 ist er selber dort auch Mitglied. 85 Erstband Landsmannschaft Schottland-Tübingen. 89 hat er sein Zweitband bei der Akademischen Landsmannschaft Tirol-Innsbruck aufgenommen und 1997 bei der alten Turnerschaft Schleswigia Niedersachsen-Hamburg, dem gleichen Bund wie Axel Kronas, der auch schon hier zu Gast war. Hubert hat in seiner aktiven Zeit 3 Chargen absolviert, 7 Partien geschlagen und kennt den CC wie kaum ein anderer. Als Vorsitzender des AHCC führt er die Geschicke des Verbandes mit Leidenschaft und Weitblick. Er ist nicht nur Verbindungsstudent, sondern auch Vater eines Aktiven, über das wir auch noch sprechen werden, und damit Brückenbauer zwischen den Generationen. Wir haben heute ein Gespräch über Tradition, Wandel und die Faszination eines besonderen Lebensbundes. Hubert, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Wir uns auch, oder?
Ja, sehr.
Erstmal Prost.
Ja, Prost.
Zu Beginn.
Meine Herren,
Prost. Wir haben hier leckeren Limoncello von Buschis Likörmanufaktur, der auch schon Gast hier war.
Sehr lecker.
Sehr gut. Hubert, jetzt stell dir mal vor, es ist Pfingstkongress in Coburg. Die Sonne scheint, 2000 Verbandsbrüder von dir feiern. Was geht dir in diesem Moment durch den Kopf?
Einer der schönsten Momente im Jahr, muss man ganz ehrlich sagen. Im Kooperationswesen ist er einfach wunderschön. Coburg ist eine sensationelle Stadt. Unter der Feste zu feiern, in der Altstadt zu feiern in Coburg und dann den Kommerz zu erleben, ist einmalig. Und wenn man dann sieht, die ganzen Verbindungsstudenten aller Generationen, wir haben ja das Einmalige, dass wir wirklich ein Familienfest haben mit bis zu 2000 Leuten. Und da kommen ja die Verbandsbrüder mit ihren Familien, mit ihren kleinen Kindern, beziehungsweise wirklich die ältesten Generationen, 80-Jährige und noch älter, die körperlich kommen können, sind alle dort und feiern, ich möchte fast sagen, wie so früher, mit der Tradition, gemeinsam zu sein, Freundschaften zu pflegen, sich zu treffen. Und das Schöne auch in Coburg ist dieses Interkooperative. Mhm. Du wirst ja aktiv in einem Bund und viele Leute kennen ja vielleicht ihren OCC, die Bünde vor Ort noch, wie in Tübingen, da haben wir natürlich viele Bünde gehabt, da kennt man die einen oder anderen. Aber Coburg ist einfach das Schöne, dass man bundesweit mit Verbandsbrüdern unterwegs ist, sie kennenlernt, sich austauscht. Und ich fand das als junger Kooperierter immer sensationell, Leute aus Graz, Hamburg, dann später Rostock oder Greifswald kennenzulernen. Städte, wo man vielleicht nicht als Student unbedingt hinfährt, aber plötzlich lernt man jemanden kennen. Und das macht einfach Coburg aus, diese gemeinsame Tradition und dieses Vernetzen über ganz Deutschland, Schweiz und Österreich.
Ja, den Punkt, den du auch gerade gesagt hattest, nicht nur mit diesem interkooperativen Charakter, sondern dass auch die Familie mit einbezogen wird. Ich glaube, das ist ja auch wieder eine Tatsache, die das Treffen auch wieder für junge, alte Herren auch wieder interessant macht, weil sie halt ihre Familie mitnehmen können und ihre Kinder, was ja halt häufig auch oft zu Konfliktsituationen ja führt, vor allem wenn man gerade eine Familie halt aufbaut, dass man nicht immer fahren kann, aber wenn man sie mitnehmen kann, umso besser. Und ich habe auch gehört, das Frauenprogramm soll wunderbar sein.
Es ist natürlich immer, jede Verbindung macht so ihr eigenes Frauenprogramm. Teilweise hat man wirklich ganz tolle Verbindungen, wo man hört, was die für ihre Frauen während dem Kommerz organisieren, Theaterbesuche. Es sind immer sehr schöne kulturelle Veranstaltungen, auch in Coburg in der Zeit. Nein, es ist wirklich ein Familienfest. Und das ist, glaube ich, das Tolle, was wir in Coburg haben. Deswegen feiern wir auch in Coburg von Freitag bis Dienstag. Einige sagen es zu lang. Ich finde es einfach als Familienfest ist es wunderbar. Mhm. Weil wie du sagst, ich kann einen kleinen Urlaub draus machen. Ich kenne Verbandsbrüder, die wohnen außerhalb Coburgs auf einem kleinen Hof regelmäßig. Den mieten die schon seit Jahren und gehen dort mit ihren kleinen Kindern hin. Das heißt, der Papa kann zur Verbindung gehen. Die Mutter ist glücklich mit den Kindern und bei Veranstaltungen oder in Seslach nimmt man einfach die Kinder mit und feiert dort gemeinsam. Und das ist einfach das Schöne. Und das ist wirklich seitdem Coburg existiert.
Und das funktioniert ja auch gut, weil du bist ja auch Vater eines aktiven CCers.
Ja, stolzer Vater eines aktiven CCers. Mein Sohn ist sogar Bundesbruder von mir, Dominik, bei Landsmannschaft Schottland und ist letztes Jahr noch bei Merovingia Köln aktiv geworden.
Die doch mal in Düsseldorf war.
Die auch mal in Düsseldorf war, genau. Jetzt in Köln, ich glaube schon länger, seit 10 Jahren. Oder länger, also Da würde ich mich jetzt nicht festnageln lassen. Nein, ich genieße das unheimlich. Für mich war das wunderschön, dass Dominik in Tübingen aktiv wurde. War zwar während Corona, aber man lebt es nochmal anders mit. Mhm. Ich meine, ich bin zwar alle Jahre in Coburg und ich bin regelmäßig bei meinen Verbindungen, wirklich regelmäßig. Sonst würde ich wahrscheinlich hier auch nicht sitzen und den Job nicht machen. Aber es ist nochmal was anderes. Wenn du deinen Sohn hast, der aktiv wird, du genießt das Leben und ganz anderes kooperative Leben. Das Einzige, was daran schlecht ist, wenn dein eigener Sohn ficht. Also für mich war es nicht schlimm, meine Partien zu fechten. Ja klar, jeder hat sein eigenes Gefühl vor einer Partie. Aber wenn dein Sohn da vorne steht und auf PP geht oder auf Partie, das ist dann doch sehr anspruchsvoll. Da leidest du wahrscheinlich mehr als jeder Paukant und alles, weil du einfach nur daneben stehst und nicht teilnehmen kannst.
Mhm. Ja, das, ich habe ja auch einen kleinen Sohn. Die Vorstellung hatte ich auch schon durch den Kopf. Habe ich auch gedacht, so, ja, das ist nicht so geil.
Nein, ist es nicht. Andererseits, du bist so proud danach, wenn er erfolgreich war oder er hat dann auch abgestochen, dann bist du einfach happy. Das stehst du da und sagst dir, wow, mein Kind hat's gemacht.
Ich meine, es hat ja geklappt. Du hast es ja in die nächste Generation weitergegeben. Ich meine, es gibt leider viele Altherrensöhne, die haben gar keinen Bock. Also die finden das vielleicht noch in der Pubertät cool, aber dann verzweigen sich die Wege, aber so hat man ja noch was einen verbindet. Das Krasse ist, was ich auch mal gelesen habe, ab dem 18. Lebensjahr, da verringert sich ja mit den eigenen Kindern die Lebenszeit, die man mit denen verbringt. Also die restlichen Jahre, die man noch hat, sind ungefähr 10% der Zeit. 90% sind dann schon erlebt gemeinsam. Und wenn man dann eine gemeinsame Ebene halt hat, wo man sich dann wieder sieht und auch regelmäßig und zusammen halt, was macht, das ist schön. Also
das ist einfach gewonnene Zweisamkeit, gemeinsame Zeit, wie du sagst, weil man hat das gemeinsame Interesse. Das kann man auch im Sport haben, muss man ganz ehrlich sagen. Also du kannst auch mit deinem Kind, mit meinem zweiten Sohn bin ich viel am Golfen, da verbringst du natürlich auch sehr viel Zeit und die Handyzeit ist beim Golfen recht reduziert, so wie beim Commerce.
Ja. Offiziell. Aber man kann das trotzdem so machen, dass man die Arme so hält, dass man das nicht sieht.
Ja, meine Generation schaut ja nicht immer aufs Handy. Das ist ja anders wie bei euch. Wir müssen ja nicht allen sagen, wo wir gerade sitzen und stehen, was wir trinken. Nein, aber es ist einfach schön, mit jüngeren Generationen Zeit zu verbringen. Und das hält einen auch jung. Mhm. Und mal ganz ehrlich, wenn man mit jungen Menschen zusammensitzt, wir haben gerade drüber gesprochen, Finn, wir haben viel Zeit während Corona miteinander verbracht. Und
auch in Tübingen.
Auch in Tübingen warst
die
du auch schon.
Die Funktionpartie von Dominik.
Genau, da warst du auch zusammen. Und wir haben viel Zeit miteinander verbracht, auch als du Abitur gemacht hast. Und haben uns da viel ausgetauscht. Und das bringt einen einfach auch weiter. Ich finde es immer schön, wenn du über Generationen durch dich austauschst. Weil wenn du nur in deiner Generation bleibst, ja gut, dann redet man ab 60 nur noch über Krankheiten, über Rente und über die Themen und das ist ja echt langweilig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich bin ja noch frische 36, aber bei mir ist gerade auch so der Punkt in meinem Leben, wenn ich halt irgendwo ADH bin und ich treffe dann die 20-jährigen Aktiven, man merkt schon, da ist schon mittlerweile ein Altersunterschied. Man verhält sich ganz anders als früher. Man wird auch gar nicht mehr so stark angeknattert oder angepault wie früher, weil die sehen dann halt diesen mit 30-Jährigen und denken sich, okay, alter Herr, ich habe Comment, mache ich jetzt nicht. Aber da wünscht man sich manchmal schon, dass man wieder mehr in das Spiel halt reingeholt wird. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn ein Altersunterschied da ist, viele Sprüche sind mir mit 30 gar nicht so lustig, wie sie mit Mitte 20 sind. Das musste ich auch noch lernen.
Ja, oder du hörst vielleicht nicht die gleiche Musik oder der eine freut sich über ABBA und die anderen freuen sich über irgendeinen Rapper. Das ist vielleicht der Unterschied. Aber nein, es ist einfach, für mich ist Lebensqualität, die ich erlebe, mit jungen Menschen unterwegs zu sein. Mhm. Und ganz ehrlich, auf dem Commerce sitzt du natürlich immer traditionell in deiner Clique. Aber wenn du dann an der Theke stehst mit den Aktiven, dann macht es ja richtig Spaß. Oder wenn du auf, wie in Innsbruck, wenn du irgendwo auf dem Berg bist mit den Aktiven, dort lernst du sie richtig kennen. In Lederhose auf den Bergen über Innsbruck. Genial.
Hört sich sehr gut an. Hallo Leute, an dieser Stelle möchte ich den Talk kurz unterbrechen und den heutigen Sponsor vorstellen. Du wolltest schon immer mal wissen, welche Buchse noch in deiner Straße wohnt? Oder welcher deiner Arbeitskollegen auch für ein Kännchen zu haben wäre? Dann haben wir Corponect für dich. Die App für Korporierte. Vom seriösen Berufsnetzwerk bis Corpo-Gossip ist alles dabei. Abonnier einfach die Kanäle, die dich interessieren. Über 5000 Kooperierte aus mehr als 2000 Verbindungen nutzen die App bereits, um Ideen, Veranstaltungen, Jobs und vieles mehr zu teilen. In der Weltkarte findest du nicht nur alle Verbindungen, sondern auch alle Verbindungsstudenten. Zudem findest du im Kalender viele Veranstaltungen an deinem Ort. Lade dir jetzt Corponect kostenlos im App Store oder bei Google Play. Bei Fragen kannst du dich an Jonathan Hildebrand, Chor Franconia Darmstadt wenden. Er und sein Team betreiben übrigens auch einzelne Verbindungs-Apps. Wenn auch dein Bund eine eigene App zur Organisation des Verbindungslebens haben will, sprich ihn gerne an. Du findest ihn in Corponect. Und jetzt geht es weiter mit dem Talk. Gab es denn bei dir einen Moment, der dich als jungen Studenten im CC besonders geprägt hat oder vielleicht sogar bis heute?
Ach, ich denke, das war natürlich das erste Mal aufs Haus kommen. Das erste Mal, ich weiß noch, ich kam in Tübingen aufs Schottenhaus mit reingegangen.
Das ist also, aber auch ein besonders geiles Haus.
Es ist so ein wunderschönes Haus mit einer genialen Terrasse. Das war einfach ein Aha-Moment, wo du reinkommst und denkst, wow. Und damals wusste ich ja noch nicht so richtig über Verbindung Bescheid. Da habe ich gesagt, so sind also diese englischen Clubs mit Ledersesseln, ganz gediegen und schöne Theke und jemand bringt dir ein Bier. Ich wusste natürlich nicht, dass ich das auch irgendwann sein werde. Aber das war natürlich schon ein Highlight. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, die ersten Kommerse oder die Bandaufnahme war natürlich als junger Aktiver schon sehr beeindruckend. Und dann denke ich natürlich für jeden, der aus einer Schlangenverbindung kommt, sind es natürlich die ersten Mensuren, die du machst. Da erlebt man einfach diese Momente, die, ich weiß noch, damals habe ich mir gesagt, ich kann mir vorstellen, wie ein Boxer fühlt, wenn er in den Ring steigt. Und das war damals ähnlich. Du gehst da rein und denkst dir so, wow. Und wenn man dir die Brille dann absetzt, dann ist es eines der größten Gefühle, die du überhaupt kriegen kannst.
Ja, das sieht man immer bei den Verkannten, diese Erleichterung.
Ja, absolut.
Die Köpfe dampfen dann ein bisschen, die Gesichter sind rot, weil die Bandagen so fest sind.
Ja, es ist einfach ein toller, prägender Moment, muss man ganz ehrlich sagen.
Absolut.
Und es gehört dazu, diese Prüfung zu bestehen, durchzuziehen und und danach, muss man ja auch immer wiederum sagen, und danach mit seinem Gegenpart ein Bier zu trinken. Das ist ja das, was viele Menschen gar nicht wissen. Wir schauen uns dann eine Viertel, eine halbe Stunde tief in die Augen, durch die Kettenbrille an. Und danach ist alles durch. Entweder der eine wurde abgestochen oder nicht, oder es war nichts passiert. Und danach stellst du dich hin und sagst so, ich wollte gerade was tun, ich wollte mir der scharfen Klinge wehtun und jetzt trinke ich mit dir ein Bier. Und beide sind die glücklichsten Menschen der Welt.
Absolut. Ja, es sind magische Momente. Also, als mein Leibsohn damals rausgegangen ist, auf dem Haus der Kölner Burschenschaft Alemannia. Ah, das war krass. Das war echt so mitzittern. Und als er dann fertig war, da war man erleichtert, weil ich kannte den Jungen halt seit der 6. Klasse. Und da ist die Kneipe, das Bier schmeckt ganz anders, ne? Also.
Ja, und selbst wenn du was abbekommen hast, das Bier schmeckt sensationell. Und wenn der Turban halt irgendwann weggeht, dann tut es auch wieder gut.
Was ich mich immer gefragt habe bei der Landsmannschaft Schottland, warum habt ihr Schottland im Namen drin? Es wird ja wahrscheinlich kein Nationeskonzept sein, dass das mal eine Verbindung war, die von Schotten gegründet worden ist. Hat das einen Bezug zu einer Gaststätte? Oder?
Genau, das hat einen Bezug zu einer Gaststätte. Damals, 1849, gab es eine Gaststätte in Tübingen. Ursprünglich hieß die Verbindung Marbatia, weil die meisten Leute aus Marbach kamen, die meisten Gründungsmitglieder. Und die trafen sich aber dann regelmäßig in einer Kneipe, die ist die Schottei. Und der Wirt hieß Schott.
Okay.
Und dann hat man gesagt, okay, die Jungs gehen immer zum Schott. Und dann kam irgendwann Schottland. Und der Name ist geblieben. Es gab eine Phase im Ersten Weltkrieg, wo man den Namen ändern wollte, weil man gesagt hat, okay, Schottland ist Feind. Zum Glück hat man ihn behalten, weil er hat wirklich ein Alleinstellungsmerkmal im Kooperationswesen, weil es gibt keine andere Verbindung, die Schottland heißt. Was wir mit Schottland gemeinsam haben, sind, dass wir die altschottischen Königsfarben tragen und auch im Wappen haben, das ist der Hauptbezug. Und sicherlich viele unserer Bundesbrüder, die nach Schottland fahren, um Schottland kennenzulernen, so nach dem Motto, wir fahren mal zu unseren Ursprüngen, und dann mit dem Kilt zurückkommen. Das ist das Einzige, was wir groß mit Schottland zu tun haben. Aber sonst, der Name ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Das mit dem Haus in der Kombination, oben auf dem Neckar, oben auf dem Österberg, Blick auf den Neckar, das sind auch so Momente, wenn du mich fragst nach Momenten. Laue Sommernächte auf der Terrasse sitzen und den Sonnenaufgang dann auch erleben, das ist, wenn du warst dabei, das ist einmalig.
Ja, ich habe, also mein Bund hat ja auch eine kleine gewisse Beziehung jetzt auch zur Landsmannschaft Schottland. Einer meiner Wiedermitbegründer ist ja ein Ex-Schotte, der damals im Studium aber ausgetreten ist, das bitter bereut hat. Und als er dann gehört hat, dass in Düsseldorf ein Bund wieder begründet wird als Mediziner, ist er dann halt auch damals mit Mitte 30 mit reingesprungen und hat das aufgemacht. Also der Vater von ihm ist auch ein Bundesbruder von euch.
Ah ja.
Also weiterhin, der Vater ist da auch aktiv gewesen, deswegen er damals auch da reingegangen ist. So ein kleiner Bezug, den wir da haben.
Das ist doch schön. der redet garantiert begeistert von Tübingen.
Definitiv. Also hat er immer viel vom Haus erzählt vor allem. Also ich muss sagen, also es ist eins der beeindruckendsten Häuser. Also Darmstadt ja Gießen ist, hat auch ein verdammt gutes Haus. Die Arminen in Marburg haben ein geiles Haus. Die Fribergensis in Aachen hat ein gutes Haus. Genauso wie der VDST, der da ja auch diese alte Konsulatsvilla halt hat mit Springbrunnen im Eingangsbereich. Das sind schon Momente, wo ich mir immer denke, wenn man da als unbeholfener, unwissender Thomas, dessen Familie, Hintergrund keinen Bezug zum Verbindungswesen hat, dann da eine Wohnung kriegt als Student und in eine ganz andere Welt eintaucht, das ist schon was Besonderes. Das ist so wie plötzlich Prinzessin, finde ich.
Absolut. Man muss auch ganz ehrlich sagen, ob ich jetzt in Tübingen oder Heidelberg oder in Göttingen schaue oder Marburg, ich meine, da gibt es natürlich sensationelle Häuser.
Schaumburg, ja. Die Wolfsburg.
Absolut. Oder in Tübingen, Corinania, ein wunderschönes Haus, da mitten erhöht. Und viele Chorhäuser, wenn man da reingeht, muss ich sagen, haben wunderschöne Häuser, tolle Einrichtungen. Also durch die Bank haben wir natürlich, muss man sagen, das ist einfach ein einmaliges Gefühl. Du kannst immer sagen, ein Teil davon gehört mir, auch wenn es nur ein 200stel ist.
Aber das reicht. Ja, lass mal ein bisschen über deine Rolle als Vorsitzender im Verband sprechen, also beziehungsweise das AHCC. Der CC hat ja jetzt mittlerweile über 150 Jahre Geschichte hinter sich. Was bedeutet es für dich, gerade jetzt Vorsitzender zu sein?
Ja, auf der einen Seite sind natürlich 150 Jahre Tradition, 150 Jahre Geschichte. Geschichte, die natürlich auch nicht immer leicht war für die Verbindungsbrüder, ob es in den Kriegen war oder später wieder nach den Kriegen in der Aufbauzeit. Aber es ist einfach, du hast die einmalige Chance, einen Verband, der bundesweit tätig ist oder aktiv ist, in Deutschland, Österreich vorzustehen. Das macht es schon hochinteressant. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch schauen, 150 Jahre Tradition können natürlich auch toll sein auf der einen Seite. Man lebt die Tradition, wir leben die Tradition, wir behalten sie auch. Man sieht die ganz stark in Coburg, natürlich verbandsübergreifend. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, welche Traditionen sind noch zeitgemäß? Also auch das, finde ich, muss man sich immer wieder hinterfragen. Sind gewisse Themen, die wir machen, zeitgemäß? Und das ist eine stetige Diskussion, die wir natürlich teilweise haben. Da diskutieren wir nicht über das Fechten oder über andere Themen, aber einfach gibt es Erneuerungen, die wir machen, gibt es Erneuerungen, die wir auch mit der IT, mit Apps, mit Social Media, das sind die großen Veränderungen, die auf uns zukommen oder gekommen sind, an denen wir auch arbeiten und die natürlich viel in diesem Verband beeinflussen.
Ja, das ist das, was ja der Farbenbruder Professor Stickler ja auch in der Sendung zur Geschichte des CVs ja gesagt hat, dass wir da höllisch aufpassen müssen, dass wir die, also in Anführungszeichen, richtigen Traditionen weiterleben, die Kernidentität darstellen und nicht die Lippenbekenntnisse und nur Tradition und der Tradition willen, dass das halt immer eine ständige, ja, Nagelprobe ist, die wir da halt machen müssen.
Wir stehen ja permanent unter einer Diskussion, weil natürlich die Öffentlichkeit macht es uns oft nicht leicht. Ich denke, ein Schützenverein hat es leichter oder ein Karnevalsverein, die auch langjährige Traditionen haben, haben es bedeutend leichter. Wir mit unserer Tradition, die natürlich 150 Jahre Coburg, CC, ist natürlich schon ein besonderes Thema. Aber du musst auch, wie du sagst, gewisse Traditionen muss man auch offen sein. Nur Lippenbekenntnisse bringt uns nichts. Wir müssen so attraktiv sein nach den 150 Jahren, dass wir auch für junge Menschen attraktiv sind. Ja. Weil wenn du die nicht mehr attraktiv bist, laufen dir die Mitglieder weg.
Dann kommt keiner mehr.
Ja, und man muss ja ganz, ganz offen sagen, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen unternehmerisch an, aber im Grunde unsere Kunden sind die jungen Menschen, die Mitglieder werden. Und auch für die müssen wir attraktiv sein. Es hilft mir nicht nur für den alten Herrn, der 60 in Rente ist und der sagt, wir haben es immer schon so gemacht, wir wollen keine Veränderung, sondern wir müssen ja auch mit den Jungen leben. Das passt ja, was wir vorher schon gesagt haben. Du musst ja generationenübergreifend sein. Und dafür, und das ist sicherlich der Spagat, den wir natürlich haben, dass wir sowohl für Junge wie für Ältere attraktiv sein müssen. Und daran arbeiten wir. Und das finde ich sehr herausfordernd.
Aber ihr seid ja, glaube ich, ziemlich gut aufgestellt. Also was ich so von der Verbandsarbeit mitbekomme, also von euch, weil ich habe ja viel, durch den Podcast viel jetzt mit CC-Lern zu tun.
Ja.
Muss ich schon sagen, da geht einiges. Klar, ich meine, da wird sich intern auch ein bisschen beschwert. Ihr habt viele Funktionäre für viele Positionen, habe ich gehört. Aber letztendlich finde ich, dass bei euch so der Anspruch ist, sagen wir mal, sich zu modernisieren, ohne die Kernidentität aufzugeben und sich dem Zeitgeist zu stark anzupassen, glaube ich, eine sehr gesunde Balance, die ihr da als Arbeitsresultat an den Tag legt.
Ja, wie du gerade schon sagtest, wir haben natürlich viele Funktionäre. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn du dir überlegst, dass wir 11.000 Mitglieder sind und insgesamt 44 Verbandsbrüder haben, die auf ehrenhalber, wenn wir sagen, freiwilliger Basis hier überall mitarbeiten, dann ist das schon eine tolle Sache. Und wir sind gut aufgestellt, wir sind organisatorisch sehr gut aufgestellt, muss ich sagen. Aber sicherlich kannst du an der einen oder anderen Stelle sicherlich dann nochmal justieren, anpassen. Mhm. Aber auch wie du sagst, nein, die Traditionen dürfen wir nicht abwerfen, weil sonst sind wir irgendwann ein Verein, der keine Identität mehr hat. Und dann fragt man sich, warum muss ich da eigentlich hin? Mhm. Und die Menschen, die zu uns kommen, die wollen ja auch Tradition. Die kommen ja nicht zu uns, weil wir, irgendwas rote Rosen durch die Gegend tragen, sondern die wollen ja diese Tradition, die wollen diese Werte. Mhm. Und die fühlen sich ja auch wohl. Und wir haben das ja auch erlebt, auch nach Corona, dass die Verbandsbrüder sich nach dieser Gemeinschaft und Freundschaft und der Tradition gesehnt haben.
Ja, es ist halt Identität, was halt auch den jungen Leuten geboten wird. Das, was ich so toll an der Verbindungswelt finde, ist ja gerade, das ist ja wirklich einer der wenigen Bereiche, wo noch Wahrhaftigkeit besteht. Also was Echtes ist und nicht irgendwie, ich weiß nicht, im Sportverein, da spielt man ja auch irgendwo eine Rolle und es wird auch nie wirklich kritisch und ernst, aber in der Verbindungswelt wird es ernst, sagen wir mal Stichwort Mensur. Es ist ein Chorgeist, der in den Verbindungen besteht, es ist eine Identifikation, es ist eine, also bei den meisten und im Idealfall ein lebenslanges Bekenntnis zu dieser Organisationsart oder beziehungsweise auch übergreifend mit dem Verband. Das hast du nicht überall. Das ist vielleicht bei der Bundeswehr hast du das ähnlich, bei der Feuerwehr, bei der Polizei ist das sehr stark, hat meine Frau mir auch erzählt, die ist Psychotherapeutin. Und vor allem halt haben wir das halt in der Verbindungswelt halt so stark. Also als junger Mensch hast du keine vielen Orte, die du dir aussuchen kannst, wo du diese Wahrhaftigkeit halt findest. Und ich glaube, das macht auch einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Plus halt diese Tradition und die Geschichte, die da halt mit drin ist. Wo wird dir das geboten als Student? Wir haben eine sehr beliebige Massenuniversität mit sehr viel Beliebigkeit, Freiwilligkeit, die da im Raum ist, keinerlei Verpflichtungen, du musst ja nicht mal heute mehr in die Vorlesung oder in die Seminare gehen. Die Anzahl der Klausuren und der Hausarbeiten wird stetig in den überarbeiteten Lernplänen runtergesetzt und in der Verbindungswelt, da bleiben Konstanten einfach bestehen. Und man wird geformt oder man lernt dort Dinge und man geht halt als jemand ganz anderes aus der aktiven Zeit raus, als man dort reingegangen ist. Und ich finde bei vielen zum Positiveren.
Danke, dass du das sagst, weil ich sehe das ganz genauso. Ich sage mal, die große Herausforderung ist auf der einen Seite, wir haben die Werte, wir haben das, was du auch gerade sagtest, haben wir dort, wir haben die Gemeinschaft dort. Da, wo natürlich eine große Herausforderung in der heutigen Zeit für uns besteht, ist natürlich, die Studienzeiten haben sich verkürzt. Mhm. In dem Sinn, dass man schon mit dem Bachelor eigentlich einen Abschluss hat. Mhm. Das heißt, für uns hätte man früher gesagt, ein bisschen Vordiplom plus ein, zwei Semester.
Das musste aber auch erstmal in der Verbindungswelt ankommen, ne? Also dass das ja ein anerkannter Abschluss ist.
Das ist ein anerkannter Abschluss. Früher haben wir oft gesagt, naja gut, das ist ein BWLer macht ist quasi eine Kopie vom Vordiplom. Nein, ist es nicht. Es ist natürlich schon mehr. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich heute die ganz andere Herausforderung, dass früher bist du an eine Uni gegangen und ich sag mal, 80% der Studenten haben an dieser Uni angefangen und abgeschlossen. Mhm. In der heutigen Zeit, und das sage ich den jungen Menschen immer wieder,
hast du 80% Abbrecher.
Du hast auf der einen Seite starke Abbrecherzahl, aber auf der anderen Seite die es durchziehen. Ja, du hast, wenn ich jetzt BWL anschaue oder auch Medizin, die gehen ins Ausland. Mhm. Die machen Semester im Ausland, die wechseln, die sind unterwegs. Das heißt, diese globale Vernetzung, die wir heute haben, dass man plötzlich sagt, so ich studiere mein Semester in Shanghai oder in Australien oder in New York, das hatten wir ja damals gar nicht. Mhm. Das heißt, du musst in dieser Gemeinschaft den Menschen auch ein Zuhause geben, den Kooperierten. Dass sie wirklich sagen, okay, da ist meine Homebase. Hier bin ich und da kann ich immer wieder hin. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu irgendwelchen Tennisclubs, Golfclubs oder anderen Vereinen. Wenn ich aufhöre, Golf zu spielen, dann gehe ich halt nicht mehr in den Verein. Mhm. Wir haben im Prinzip unsere Prüfungen in der aktiven Zeit abgelegt und bleiben dann einfach dabei. Aber wir geben den Leuten natürlich immer wieder ein Zuhause. Und das ist auch so ein Satz, den du von ganz vielen Verbindungsmenschen hörst. Ich gehe auf mein Haus. So, man geht in seine Wohnung, man geht in sein privates Haus, aber ich gehe auf mein Haus. Das heißt, ich gehe nach Hause. Und dort habe ich meine Freunde, dort habe ich meine Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist auch das, womit wir arbeiten müssen. Und das ist auch das, wir gehen auf unseren Coburg-Kongress. Mhm. Ganz wichtig, dieses Wir- und Uns-Gefühl. Und mein.
Absolut. Das ist eine der stärksten Formen der Wahlverwandtschaften nach Goethe, könnte man ja sagen.
Absolut.
Ja, das ist schon einzigartig. Also ich finde das immer schade bei Leuten, die dann halt den Weg in die Verbindungswelt finden, aber irgendwie daran scheitern und wieder austreten, dass die halt, mir kommt das immer so vor, als würden die dann in die Wüste gehen. Also wieder, es wird halt so viel, es geht so viel verloren, was für das Leben so an Besonderheit dann mitgebracht wird. Dieses Identifikationsgefühl, dieses Familienbewusstsein halt, dieser Stammesgedanke, der da mit drin ist. Ich habe auch mal gedacht, so, das ist so, die Verbindungswelt ist so für uns Jungs vor allem so gelebte Club im Baumhaus-Welt, ne? Also.
Ja, ist es schon. In den ersten Semestern denkst du so, du bist jetzt von zu Hause weg. Ich kannte viele in Tübingen, die natürlich aus Stuttgart kamen. Die sind jedes Wochenende nach Hause gefahren, um Wäsche zu waschen. Meine Eltern haben damals schon in Paris gelebt. Das konnte ich nicht, also habe ich das Wochenende dort gelebt. Also war es so richtiges Zuhause. Mhm. Und das hat schon einen großen Vorteil. Diese Gemeinschaft, die du dann erlebst, ja, ist einmalig. Und damit müssen wir auch arbeiten.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Ja, dann lass mal wieder zu deiner Tätigkeit als Vorsitzender zurückkommen. Welche Themen bereiten dir denn momentan die meisten Kopfzerbrechen und wo liegt deine größte Freude?
Also ich sag mal, meisten Kopfzerbrechen. Ich meine, es ist sicherlich, dass wir uns immer wieder, wie soll ich mal sagen, überlegen müssen, attraktiv zu sein. Wir haben natürlich im Kowe Konvent, wir haben zwei Großveranstaltungen. Das ist natürlich auf der einen Seite die Freitag- bis Dienstagtage in Coburg, die sensationell sind mit dem Höhepunkt Kommerz und Fackelzug. Das sind sensationelle Momente. Wir haben die Momente in Bad Blankenburg, wo wir mit der CC-Akademie hochwertige Seminare für Verbandsbrüder anbieten und vorstellen. Das sind einfach wirklich Themen, die mir sehr viel Freude machen, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist absolut positiv hier. Hier zeigen wir den jungen Menschen und den Verbandsbrüdern, was man neben dem Job noch machen kann an Seminaren und an Freizeit. Kopfzerbrechen, ja, du hast natürlich immer Veränderungen. Die einen wollen die Veränderungen nicht, die wollen die Anpassung nicht, die wollen, muss alles so bleiben, wie es ist und am besten vor 100 Jahren schon so. Haben wir ja vorher schon drüber gesprochen. Du musst natürlich gewisse Veränderungen einfach anfassen und nach vorne bringen. Das ist kein Kopfzerbrechen, das ist aber Demokratie und das leben wir. Mhm. Wir diskutieren natürlich viel im Verband. Du diskutierst, ist ein Online-Magazin besser als ein Print-Magazin? Wie viele Leute leben heute, setzen Wert auf Online-Magazin? Ich habe es letztens mal gefragt, da hat mir eine Mehrheit in der VCC Düsseldorf gesagt, nee, uns reichen die CC-Blätter als Online-Magazin. So, solche Diskussionen hast du natürlich. Du hast andere Diskussionen. Ich möchte es nicht aus. Wir haben natürlich auch Themen, die natürlich Kopfzerbrechen machen oder anstrengend sind, wenn sie gerade von außen kommen. Da haben wir natürlich in den letzten Jahren einige gehabt, die uns sehr beschäftigt haben. Das ist natürlich dann immer ein bisschen, wie soll ich mal sagen, da kommt man nicht zum eigentlichen Arbeiten, was man eigentlich gerne machen würde. Aber gut, das gehört nun mal dazu. Wenn man vorne stehen will, dann kriegt man auch den Wind um die Nase. Und da gibt es halt auch Themen, die man sich anschauen muss, die einem keinen Spaß machen, aber das ist halt so.
Was mir so auffällt bei euch ist halt, die Social Media Arbeit ist ziemlich weit vorangeschritten. Also im Vergleich zu anderen Verbänden kriegt man da sehr, sehr viel mit. Ihr macht ja, also was ich cool finde, ist euer Konzept, dass ja immer zum Stiftungstag der einzelnen Verbindung immer ein Post hochgeladen wird. Herzlichen Glückwunsch, Verbindung XY zum, weiß ich nicht, 120. Stiftungstag. Das ist halt cool. Das baut ja auch so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl halt auch auf. Und sagen wir mal, der steigende, wachsende Content, also vor allem bei den CC-Bünden ist ja auch momentan viel zu beobachten. Die Landsmannschaft Spandovia aus Berlin, die macht ja eine mega geile Social-Media-Arbeit gerade. Ich weiß auch, wer dafür verantwortlich ist, aber ich werde jetzt mal keinen Namen doxen. Und ja. Vor allem auch, was ich ja richtig cool fand, war der Film von der Landsmannschaft Mecklenburgia, wo die diesen Studio Ghibli Stil aufgegriffen haben, das Ganze dann mit, ich glaube Midway oder so heißt die App, da kann man ja die Sachen dann mit KI also in Bewegung setzen lassen. Das war einfach geil. Ich habe mir, ich glaube, das Video habe ich mir ungefähr 20 Mal angeguckt. Also es ist so vielseitig und ich finde, es ist auch eine super Social-Media-Arbeit und damit kriegst du dann die jungen Leute, weil die das sehen und denken, ah, okay, die Verbindungen sind ja jetzt gar nicht so, weiß ich nicht, von ewig vorgestern, so wie die Lehrerschaft, den das vielleicht noch in der Oberstufe versucht einzuprägen, wenn der Lehrer nicht selber korporiert ist. Und das ist toll. Also coole Arbeit, die da gemacht wird.
Also danke, dass du es sagst. Ich finde, wir machen noch zu wenig. Ich meine, ich habe in deinem Podcast auch gehört, was für Arbeit der Reugel zum Beispiel aus Tübingen macht.
Ja.
Die sind extrem aktiv.
Das ist mein Zipfelbruder mittlerweile, ich kenne ihn seit 10 Jahren. Die haben ja wieder ein neues Video jetzt gemacht mit dem Stocherkahn. Das sieht einfach gut aus. Das ist halt so, die machen halt viel auf Gemeinschaft. Und das wirkt und zieht, finde ich. Also ich glaube, das Erfolgsrezept von denen ist, dass die wie ganz normale Jungs vor der Kamera rüberkommen und nicht irgendwie so ein abgehobener, elitärer Schnöselverein, der sagt, wir sind besser als der Rest der Welt. Ihr habt ja jetzt mal die Gnade, dass ihr uns mal sehen dürft, sondern so sind wir. Wir haben Spaß, das ist die beste Zeit unseres Lebens. Wir sind auf dem Stocherkahn oder wir haben jetzt wieder mit unseren 30 Aktiven wieder einen total tollen Vortrag gehabt. Und das finde ich, das hat so einen auch Anziehungscharakter halt, ne, und Stärke.
Also ich sag mal so, wir haben eine schöne Homepage, wir haben eine CC-App, das ist eine interne App. Bin gerade auf der Suche nach einem jungen Verbandsbruder, der für uns wirklich diese Social-Media-Arbeit machen kann. Weil natürlich haben wir Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, du hast mit Verbandsbruder Faupel auch schon mal gesprochen.
Ja, der war auch hier. Einer der besten Talks. Ich bin auch bis heute dankbar, dass der Mann einfach druckreif reden kann. Das war der einzige Podcast, wo ich nur Anfang und Ende schneiden musste. Der Rest ist alles einfach ein One-Taker gewesen.
Nein, der ist toll.
Grandios.
Muss man wirklich sagen. Und da sind wir natürlich auch in der Diskussion. Ich meine, Social Media muss von jemand Junges gemacht werden. Und da suchen wir zurzeit jemand, weil ich einfach sage, ich möchte dort noch stärker präsent sein. Mhm. Denn auf der einen Seite muss man sich natürlich auch überlegen, das ist vielleicht eine Herausforderung. Wir sind ja im Grunde auch ein Dienstleister. Mhm. Hört sich zwar unternehmerisch an, aber wir sind ein Dienstleister.
Als Verband seid ihr das.
So. Und wir müssen unseren Kunden, unseren Verbandsbrüdern eigentlich was bringen. Mhm. Weil wenn wir unattraktiv sind, dann kommen die nicht mehr nach Coburg, dann nützen sie diese Vernetzung nicht mehr. Und daran arbeiten wir. Mhm. Und das möchte ich natürlich gerne auf Social-Media-Aktivitäten steigern. Klar, viele, die sich damit nicht auskennen, sagen, was ist eine Cloud oder warum sollen wir dafür Geld ausgeben? Nein, das ist die Zukunft.
Wer beklaut da wen?
Genau, so ungefähr. Nein, das habe ich auch schon gehört. Dann ging es so, dann stellen wir alles in die Cloud. Was ist eine Cloud? So, und das sind natürlich Themen, wo wir die Generation auch zusammenbringen müssen. Wir sagen, ja, du hast dies. Und deswegen sage ich auch, wir suchen gerade aktiv nach einem jungen Verbandsbruder, der da wirklich gut arbeiten kann, wenn du deinen Namen hast. Wie du ja gerade schon angedeutet hast, können wir uns ja nachher austauschen. Ja, da müssen wir uns absolut steigern. Und da will ich auch mehr raus. Und unser Thema ist natürlich auch die Keile. Mhm. So, und das ist eine große Herausforderung. Weil wir müssen attraktiv bleiben am Markt. Wir müssen die Studenten, die Abiturienten abholen. Dass sie zu uns kommen, dass die nicht die, mein einer Sohn hat mir heute erklärt, der gestern sein Deutschlehrer hat ihm gesagt, alle Verbindungsmenschen sind rechtsradikal. Dann hat er sich zurückgehalten, hat dann erstmal nichts gesagt, in der 12. Klasse widersprichst du seinem Deutschlehrer auch nicht ganz öffentlich.
Ich weiß überhaupt, mit wessen Sohn sie da sprechen.
Aber nein, das sieht man natürlich. Dagegen müssen wir einfach rangehen. Dass wir die jungen Studenten früher abholen, mit Social Media sie empfangen und sie auch wirklich diese Vorteile der Gemeinschaft und allen Themen kennenlernen.
Vor allem viele nehmen es ja hin. Die sagen dann, wenn der das sagt, ist eine Autoritätsperson, der wird schon recht haben. Die jetzt nicht
aus der
Familie das kennen. Oder,
ja, ne? oder ich kenne auch Verbandsbrüder, da war der Lehrer, ein Verbandsbruder, klar, die sind natürlich schneller aktiv geworden, weil der Lehrer gesagt, komm, ihr müsst mal hingehen. Wir machen mal einen Schulausflug und gehen wir mal aufs Schottenhaus oder aufs Hansenhaus oder irgendwo. Und das hilft natürlich dann auch.
Das ist ein Papst übrigens.
Und der wird gerade nicht gewählt.
Nee. Ja. Was sind denn gerade bei euch aktuell Themen und Herausforderungen, jetzt sagen wir mal richtig aktuell, 2025, ganz konkret?
Ja gut, wir haben natürlich immer wieder die Herausforderung, wenn wir in Coburg sind, dass wir natürlich viele Gegendemonstrationen haben.
Warum eigentlich? Also ich finde den CC, ich bin ja Ex-DB-Burschenschafter und ich muss sagen, ihr seid ja mit der offenste Verband, wo Ausländer, Homosexualität keinen großen Raum bei den Mitgliedern einnimmt, sondern ihr nehmt die Verbandsbrüder, Bundesbrüder so, wie sie sind und es ist einfach kein Thema. Deswegen ich nie verstanden habe, warum die sich in Coburg immer so auf euch einschießen.
Ja gut, das ist, ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal in Coburg war, 1986. Ja, da hieß es von Herrn Schollmeier damals schon, wir haben die RAF, die Anschläge plant etc. da war das natürlich noch ein ganz anderes Politikum. Heutzutage haben wir natürlich, ob es Leaks sind, ob es Angriffe aus dem linken Lager sind, muss man ganz offen sagen, da könnten wir tun lassen, was wir wollten. Allein dadurch, dass wir schon Farben tragen, allein, dass wir uns treffen, ist eigentlich schon ein Punkt, um es zu kritisieren.
Ja, wir haben die Lösung gegen den Kampf gegen AIDS und direkt wird noch was anderes gefunden. Das ist ja, leider
aber, du kannst tun lassen, was du willst. Die wollen einfach nicht und das wiederholt sich auch immer wieder. Und du kannst machen, was du willst. Und wir wissen es ja alle. Wenn du alle versuchen, dich in ein Lager reinzustellen, ist es leicht. Das sehen wir ja auch bei Herrn Putin, sehr leicht zu sagen, ich greife die Ukraine an, weil das sind alle Nazis, nachweise ich nicht. Und diese Nazi-Keule, die lebt halt immer wunderbar. Und die kannst du natürlich bei jedem konservativen Verein nehmen und da gehören alle Verbindungen dazu. Und da sind wir natürlich immer wieder Angriffsfeld. Ich meine, da kommen sie alle nach Coburg und demonstrieren. Wir wissen auch, ja, dass sie organisiert kommen, das ist nicht aus Überzeugung, sondern werden sie in Gruppen hergeschickt. Das ist natürlich unangenehm, das ist, wenn du eine Rede hältst und du hörst das Gepfeife, ja, macht keinen Spaß. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, uns gibt seit einige Verbindungen jetzt sogar über 300 Jahre, Moravia Westfalia, ich meine ganz ehrlich, ja.
Hat die nicht sogar bis 1500 so und so mit den diesen Kränzchenformen, die vorher hatten?
Ja, das kann sein.
Ihre Traditionslinien.
Also mir sagte letztens einer, ich glaube sogar 350 Jahre. Aber auf jeden Fall, ja, es ist halt so. Die Angriffe und damit musst du einfach auch leben. Ich sage auf der anderen Seite, stärkt uns auch. Weil ich meine, wenn wir vollkommen uninteressant wären, wenn wir langweilig wären, ja, wenn wir Kaffeekränzchen wären, dann wird keiner zu uns kommen und gegen uns demonstrieren wollen. Mein Vater sagte mal, wenn du nicht interessant bist, dann kümmert sich auch keiner um dich.
Ja.
Und scheinbar sind wir sehr interessant, dass sie sich wirklich die Zeit nehmen, nach Coburg zu fahren. Die genießen ja auch Coburg oder sich unsere Mails anzuschauen, etc.
Also, irgendwas
müssen wir ja haben. Ich meine, es gibt immer wieder neue Herausgaben. Ist ja schön zu lesen. Ja. Ist halt Beschäftigungstherapie.
Ja, definitiv. Ja, da hat man nur Kopfschütteln, was da los ist. Aber so wie du das ja gerade beschrieben hast, ihr haltet eine Rede und dann wird dann gepfiffen und Lärm gemacht. Das ist so ein bisschen wie bei Bader-Meinhof-Komplex in dem Film, wo die dann in der Uni da in Berlin die Reden halten und dann alle völlig ausrasten. Und schlimm. Also
auf der anderen Seite muss ich sagen, ist Demokratie. Mhm. Jeder kann seine Meinung äußern. Das müssen wir auch respektieren. Mhm. Ich sage halt, die Art und Weise der Meinungsäußerung verstehe ich anders. Aber wenn man dafür auf die Straße gehen muss für seine Ideen, wenn es sinnvoll ist, ist es gut. Aber das ist kompletter
Humbug.
Humbug, genau, danke für das Wort.
Ja. Und
Zeitverschwendung.
Ja, das habe ich ehrlich gesagt nie verstanden, warum die gerade sich auf den Coburger Konvent so einschießen. Also,
ja, weil wir natürlich sehr, sehr präsent sind in einer Stadt wie Coburg. Wir haben halt die 5 Tage, die volle Präsenz. Und da macht es natürlich auch leichter, dagegen zu sein. Und die Coburger Bevölkerung sieht das ja komplett anders.
Ja.
Die freut sich ja regelmäßig, wenn wir da sind.
Ja, es ist ja so wie Alt-Heidelberg, plötzlich wird dann real. Ne?
Ja, natürlich.
Also, ist ja auch schön. Ja gut, dann lass uns mal ein bisschen so über Mensur, Tradition und Identität sprechen. Die Mensur ist ja bei euch verpflichtend. Ihr seid ja ein pflichtschlagender Bund, Verband. Was würdest du jemandem sagen, der das nicht versteht?
Ja, also ich bin immer jemand, der sagt, so richtig erklären, warum man es machen muss, es fällt einem schwer. Man muss es erlebt haben, wie ich schon eingangs sagte, diese Momente, jemand gegenüberzustehen, das ist einfach ein toller Moment. Es ist natürlich ein absolut herausfordernder Moment mit viel Adrenalin und allem drum und dran. Es ist eine Tradition, sage ich ganz ehrlich, wenn man die abschaffen würde, hätte ich ein Problem damit. So, und wir sehen das ja auch immer wieder, jemand, der sich mal auf Mensur gestellt hat, der tritt nicht einfach wieder aus. Wenn du das zweimal gemacht hast oder mehr, dann trittst du nicht einfach aus deinem Bund aus, weil du sagst, okay, mir passt die Führung nicht. Nein, die Führung, wenn dir irgendwas nicht passt oder Bundesbruder, okay, die kommen und gehen, kann das sein. Aber ich sag mal, da bleibt man dabei. Und ich denke, es ist auch für das spätere Berufsleben wichtig. Weil ganz ehrlich, wenn du mal wirklich so unter Strom stehst wie bei einer Mensur, dann haut dich so schnell nicht wieder was um. Und ich meine, die Welt wird immer härter, Vorstandssitzungen oder anders gesagt, wenn man mal Konvente erlebt hat auf Verbindungen, dann weiß man, wie man sich in der Vorstandssitzung benehmen muss oder wie man taktieren muss. Weil im Grunde ist ja diese Verbindung, ob es jetzt Mensuren sind oder die Konvente, sind ja im Grunde so Spielebenen, wo man einfach Demokratie, wo man Verhandlungsgeschick lernen kann, wie bekomme ich plötzlich Meinungen oder Mehrheiten zustande. Und das ist einfach toll. Und die Mensur ist einfach da nochmal die Krönung dabei.
Ja, es ist spannend, dass du das sagst mit dem psychologischen Investieren. Meine Frau, hatte ich erzählt, die ist ja Psychotherapeutin, ja. Die hat mir mal, als sie im Studium war, irgendwann dann lagen wir dann abends im Bett und haben gelesen und dann stupste sie mich so an und ich so, was denn? Und sie meinte so, guck mal hier, habe ich gerade gelesen. Dann hatte sie in einem Lehrbuch eine Untersuchung drin, die war aus Amerika und da haben die Freds untersucht, also Fraternities untersucht, wo der Vater und der Sohn drin sind als Langzeitkohorten und da war es dann so, der Vater hat noch Hazing mitgemacht, also diese Hellweeks, die da auch haben, wo auch ab und zu mal Leute auch sterben in Amerika. Und die Söhne waren in den gleichen Bünden aktiv, allerdings haben die in der Zwischenzeit halt das Hazing abgeschafft. Und dann haben die halt geguckt, wie ist das Langzeitverhalten von den Leuten gewesen. Der Vater, also die Väter haben so im Schnitt, also als Querschnitt gesagt, so Großteil meiner Bundesbrüder, das sind Arschlöcher, aber ich bleib da trotzdem drin. Und sind bis zum Tod dann auch meistens geblieben. Die Söhne wiederum, die kein Hazing hatten, also die so ein bisschen so den größeren Beliebigkeitsfaktor halt da drin hatten, die sind wesentlich schneller wieder ausgetreten mit den gleichen Argumenten, die gesagt haben, ja, meine Bundesbrüder sind Arschlöcher, sind aber ausgetreten und haben das Ganze halt sehr, relativ häufig verlassen. Also ich denke halt auch, dass die Mensur wirklich ein Punkt ist, der dazu führt, dass die Leute drin bleiben. Und das ist auch, was ich in schlagenden Bünden halt auch regelmäßig beobachte, ist halt so, die Austrittsquote ist äußerst gering. Klar, es kommt zwischendurch mal hier und da zu Austritten, das lässt sich nicht verhindern. Es sind aber eher andere Faktoren, die dazu führen. Und bei nicht schlagenden Bünden hast du halt häufig die Situation, dass die Leute relativ schnell das Segel streichen, wenn ihnen irgendwelche Sachen halt nicht passen.
Ja, man darf das ja nicht vergessen. Du gehst auf Mensur, das ist ja nicht nur die eine Mensur, die du schlägst oder die mehreren. Du trainierst ja auch dafür. Du hast ja auch wirklich in der Gemeinschaft, wenn ein Fuchs zur Verbindung kommt, der hat ja ein Semester lang jeden Tag eine Paukstunde. Das macht er mit seinen aktiven Bundesbrüdern. Das heißt, da wird ja auch die Gemeinschaft geschmiedet. Mhm. Und diese Mensur ist ja im Prinzip nur dieser Moment, wo dann alle, die mit dem Paukanten gearbeitet haben, den auf Mensur stellen. Das heißt, eine Gemeinschaft, ja, du stehst in der Gemeinschaft da und gehst dann in die Mensur rein und kommst erfolgreich wieder raus. Mhm. Und das darf man nicht vergessen. Und das schmiedet auch die Leute. Also ich fahre jetzt morgen mit meiner Leibfamilie 3 Tage nach Neapel und Sorrent runter. Ja, das hat uns einfach geschmiedet. Mhm. Die Zeit in der aktiven Zeit. Wir sehen uns einmal im Jahr, aber wir machen regelmäßig Leibfamilienausflüge. Warum?
Cool.
Warum? Weil wir natürlich in der aktiven Zeit eng zusammen waren und danach ist dann jeder seines Weges gegangen.
Mhm. Ja, das ist schön, dass man da mal wieder zusammenkommt.
Absolut.
Ich hatte jetzt auch gerade so eine ähnliche Situation. Mein Leibsohn, der hatte vor 2 oder 3 Wochen geheiratet und ich durfte die freie Trauung durchführen.
Oh.
Das war auch geil. Da war die ganze Lammfamilie war da.
Ja.
Das war auch ein schönes Erlebnis. Also das hat schon sehr, sehr, also sowas verbindet halt. Ne? Also ich glaube, da in dem Moment, wo ich denen gesagt habe, ihr dürft euch jetzt küssen und den Ring tauschen. Also neben der Geburt meiner Kinder und ein paar anderen Momenten, Bandaufnahme, Bursch werden, alter Herr werden, das wird glaube ich so bei diesem Kurzfilm, wenn ich kurz vorm Abnippel bin, auch in der Szene vertreten sein.
Ja, und deine ganzen erfolgreichen Podcasts, die ganzen Gespräche.
Genau.
Aber wenn du dann wirklich mal gehst, dann hast du wahrscheinlich mehrere hundert oder tausend hinter dir, oder?
Ich hoffe, dass das sich so fortsetzt. Das hängt ja natürlich auch ab, wie viele Gäste ich halt auch finde. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch nochmal das Konzept ein bisschen überarbeitet. Wir werden jetzt nicht nur reine Interviews-Dinge in Zukunft machen, sondern halt auch mehr Themensendungen, also Kultur zum Beispiel oder halt auch Geschichtssendungen. Es gibt so viele Kooperationshistoriker daraus, die so viel Herzblut in ihre Forschungsergebnisse stecken, die dann zwar in die Publikation am Ende reinkommen und auf der Verbandstagung dann halt darüber dann referieren, aber dann das Interesse leider dann wieder abnimmt, dass man zum Beispiel das halt auch mal als Themenschwerpunkt nimmt. Haben wir jetzt vor kurzem mal aufgenommen mit Michael Hacker, dem Verbandsvorsitzenden hier für Studentenwohnheime. Mhm. Der hat über Heinrich Heine, Hoffmann von Fallersleben und die Bonner Allgemeine halt eine Forschungsarbeit geschrieben und da haben wir auch dann intensiv drüber geredet. Aber da versuchen wir am Ball zu bleiben, dass das noch lange erhalten bleibt und es macht ja auch unfassbar Spaß. Also für mich als angehender Boomer alter Herr ist das ja nochmal ein zweiter Frühling, den ich erlebe. Also
ja, und du hast deine Verbindung hier, du kannst auf die Verbindung gehen, triffst interessante Verbandsbrüder oder Verbindungsmenschen.
Ja.
Das ist doch schon klasse.
Definitiv. Leute wie dich zum Beispiel, das
Danke.
Ist ja auch was Besonderes. Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen darüber reden, über deine Zeit als Aktiver. Gibt es da Momente, die du nie vergessen wirst?
ja, wie ich vorher schon sagte, das erste Mal aufs Haus kommen, war natürlich gigantisch. Die erste Mensur, die Fuchsenzeit. Man musste damals natürlich erst lernen, man kam gerade von der Armee raus. Und dann,
du warst in Frankreich bei der Armee, ne?
Ja, ich war eigentlich in der französischen Armee, aber in Deutschland. Ah, okay. Ich war im Grunde sogar Besatzer. Darf man jetzt nicht so laut sagen. hab da bei der Rheinarmee gedient.
Okay, danke, das war ein schöner Talk heute. Nein.
Ja, bin da sogar wirklich während meiner Armeezeit dann plötzlich nach Tübingen gekommen, weil ein Schulfreund von mir Schotte geworden ist. Ja, das war natürlich ein toller Moment, Verbindungswesen, du kommst da sogar in Uniform aufs Haus und die erklären dir alle, was hier ist. Das war natürlich schon Highlights. Mhm. Und dann natürlich, ja, es gab verschiedene, viele Highlights, auch in Innsbruck, wenn du da Sonnenwendfeier auf dem Berg hast und du schaust auf Innsbruck runter und du bist mit den ganzen Bundesbrüdern zusammen oder feierst ein Stiftungsfest unterm Berg Isel, das sind natürlich schon Momente, die gigantisch sind. Oder Weihnachtskneipen in Innsbruck.
Da habe ich direkt mal eine Frage, welche Landsmannschaften gibt es eigentlich in Innsbruck?
Also, Innsbruck gibt es nur die Landsmannschaft Tirol.
Okay, weil das ist spannend. Weil der Gründer meiner Verbindung, der Gotthier Düsseldorf, der ist Österreicher gewesen. Mhm. Der ist ursprünglich gar kein Burschenschafter gewesen, sondern wir wissen nur, dass er Landsmannschafter in Innsbruck gewesen ist. Und hat dann, ist nach Düsseldorf gekommen, hat dann nach der Teutonia Innsbruck unsere Schwesterverbindung erst 62 gegründet. Mhm. Und wir sind 63 nach der Gotthier Salzburg gegründet worden. Aber das ist halt was wir uns mal gefragt haben, ist halt, wenn er Landsmannschaft Background hat, warum hat er halt keine Landsmannschaft halt gegründet und hat dann halt zwei Burschenschaften aus dem Sand gestampft. Da haben wir leider, also wir haben Dokumente aus der Zeit, die haben akribisch immer bei den wöchentlichen Treffungen Protokoll geführt und wir haben auch die Originalblätter noch und alles, aber es hat sich nie erklärt, warum er das gemacht hat. Und
nein, also in Innsbruck gibt es nur die Landsmannschaft Tirol.
Ja, dann war wahrscheinlich mein Gründer ein Bundesbruder von dir.
Wahrscheinlich. Es gibt natürlich auch eine Gotia, aber das ist ein Chor. Gotia Innsbruck. In Österreich gibt es halt nur ein paar.
Wir sind ja nach Gotia Salzburg und die Farben sind im Grundzügen ähnlich.
Genau.
War eigentlich bei der Gründung mal geplant, schwarz zu nehmen, aber weil in Köln eine Verbindung schwarz-weiß-rot hat, wollten sie halt keinen Ärger mit denen. Dann haben sie ganz, ganz dunkles Blau genommen, das übrigens nie definiert worden ist, was immer Probleme erzeugt hat beim Couleurhändler. Wir haben jetzt einfach per Geschäftsordnung festgelegt, preußisch blau-weiß-rot.
Das ist doch gut.
Weil es dann blau ist, fast schwarzes.
Ja, klar.
Ja, sehr cool.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo-Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen, wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition, wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet, wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen.
Wie war denn dein erstes Stocher-Kahn Rennen?
Oh Gott. phasenweise mehr im Wasser.
Mhm.
Wir sind gut durchgekommen. Wir sind nicht Letzte geworden. Das war dann zwei Semester nach mir. Durften die Schotten Lebertran trinken. Das muss wirklich eklig sein. Nein, ich glaube, wir sind als unter den ersten 10 durchgekommen. Ja, ist ein tolles Erlebnis, auch Stocher kann drin. Also das ist auch so eine Veranstaltung. Ja, ist ein Highlight. Das ist eine Veranstaltung, wo plötzlich eine ganze Stadt da ist. So viele Verbandsbrüder, Freunde, junge Menschen kommen dorthin, um das zu erleben. Die ganze Stadt ist außer Rand und Band, weil da 30 Kähne über den Neckar gestochert werden. So viele Leute sieht man selten im Neckar rumschwimmen, weil sie halt von den Kähnen rausspringen und alles. Ja, ein tolles Erlebnis.
Das ist Tübingen, ne? Also auch unsere Wanderung zum Schwärzlocher Hof.
Ja.
Also es ist ein Lebensgefühl in Tübingen. Das ist, finde ich, also so, ne, durch die Aufenthalte kann man nicht kopieren.
Nein, du, und das ist ja das Schöne. Ich sage den Leuten immer, es ist schön, in der Großstadt zu studieren und erlebst so ein anderes Kooperationswesen. Wenn du in Heidelberg, Tübingen, Marburg studierst, dann erlebst du natürlich die sensationellen Häuser, du erlebst Momente, ja, ich sag mal, wie du nach Schwerzloch läufst, wie du allein im Sommer im Marktplatz sitzt. Und du hast natürlich auch schöne Sachen in Tübingen, zum Beispiel mal bei unserem letzten Kommerz, da kam der Bürgermeister Palmer, hat eine Rede gehalten. Danach kam Günther Oettinger. Das ist natürlich in solchen Städten, in Hamburg kriegst du nicht auf dem Kommerz den ersten Bürgermeister. In Tübingen kriegst du natürlich den ersten Bürgermeister, der dann auch seine Grußworte spricht und auch die Verbindung als Bestandteil der Stadt siehst.
Ja, ah, ist ja cool. Ich meine, also in dem Moment, wo ja auch der Bürgermeister bei euch ADH kommt, ist ja nochmal eine ganz andere Akzeptanz, also auch der Verbindung gegenüber, dass das nicht immer alles kritisch und im Sinne von Cancel Culture halt betrachtet wird, ne? Also aus dem öffentlichen Raum zu drängen. Finde ich cool. Also in Düsseldorf wäre es schwer, den Bürgermeister zu einer Veranstaltung zu kriegen. Mhm. Da ist nämlich die Verbundenheit mit der Verbindungsszene zum Beispiel gar nicht so vorhanden. Also obwohl wir eine riesen Uni sind. Also was ich mir oft immer denke, ist mit unseren 60.000 Studenten, die wir ungefähr haben, sind wir mit einer der größten Universitätsstädte Deutschlands, haben aber null Studentenstadtcharakter bei uns drin und dementsprechend halt sehr, sehr schwierig, die Kultur aufrechtzuerhalten. Also
ich glaube, der Oberbürgermeister, den wir zurzeit haben, ist sicherlich zugänglich.
Der ist Kölner.
Der ist Kölner, okay. Nee, er war in Köln.
Ach so.
Aber er kommt aus dem Süden, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, dass er Düsseldorfer ist oder aus dem Süden von Düsseldorf kommt.
Also, okay.
Also er trinkt sehr gerne Altbier, das weiß ich, habe ich auch schon mit ihm erlebt.
Sehr gut.
Sprecht ihn nochmal direkt an.
Machen wir. Bei der nächsten interkooperativen Kreuzkneipe der ersten, die dann stattfindet.
Ja. Ja, Hubert, der CC ist ja längst nicht mehr nur national. Was bedeutet Internationalität heute für den Verband? Ich meine, du bist ja selber Deutsch-Franzose. Deine Frau kommt ja ursprünglich aus Südafrika.
Ja, die Internationalität ist ein ganz wichtiger Teil. Ich meine, wir haben in Coburg die letzten zwei Jahre auch polnische Verbindungen als Gäste gehabt, die präsent waren. Wir haben Schweizer Verbindungen, wir haben gut natürlich österreich-deutsche Verbindungen. Aber die Internationalität wird natürlich immer wichtiger, so wie ich vorher gesagt habe. Wir müssen, die Studien werden immer internationaler, die Vernetzung weltweit ist natürlich durchs Netz gegeben. Das spielt eine ganz große Rolle und da müssen wir natürlich mit unseren Traditionen einfach die Werte beibehalten, sage ich jetzt mal, vorleben, aber auf der anderen Seite natürlich auch den jungen Studenten die Möglichkeit geben, auch Praktika im Ausland zu machen, Auslandssemester. Ich meine, das wäre natürlich ein Wunsch, das werden wir natürlich nicht schaffen, aber dass wir natürlich wirklich noch stärker vernetzter sind ins Ausland, wo wir den Leuten sagen können, geh an die und die Uni, das ist toll. Aber das andererseits auch nicht unser Auftrag ist, Unistellplätze zu machen.
Gibt es denn solche Verbindungen schon? Also zwischen zum Beispiel verschiedenen Ländern, in denen ihr da quasi wie so Botschafter habt, die dann sagen, wenn du zum Beispiel in Deutschland studieren möchtest, jetzt mit dem CC zusammen, gibt es da so Connections?
Also es gibt sicherlich Connections zwischen einzelnen Verbindungen. Ich weiß zum Beispiel, dass die Schotten meines Wissens mit den Zürcher Singstudenten sehr, sehr engen Kontakt sind und sich da auch austauschen und auch teilweise überlegen, ob da einer in Zürich studiert oder nach Tübingen kommt. Das gibt sicherlich, ich meine, mit Amerika oder mit Niederlanden wahrscheinlich nicht, oder mit Frankreich, weil das sprachliche Thema einfach da ist.
Und wir haben nicht diese starken Verbände im Ausland, jetzt abgesehen halt von Österreich und von der Schweiz, wo in der Schweiz die Zofinger oder der ÖCV oder wie auch immer in Österreich sehr stark ist. Das hast du ja nicht. Du hast ja dann einzelne Verbindungen. Dann hast du ja auch noch so Spezialitäten wie in Holland, wo die Verbindung immer aktiv, also eigentlich nur so eine Gruppe im Studium ist, der Lebensbund zum Beispiel überhaupt gar keine Rolle spielt.
Nein.
Da kannst du ja auch schlecht, glaube ich, dann auch Beziehungen, glaube ich, auch aufbauen, oder?
Nein, das kannst du nicht machen. Die Holländer leben das eher als, wie du sagst, studienzeitmäßig leben die das und danach sind sie auch wieder weg und dann, wenn du die fragst, sind sie in der Verbindung. Also die fand es dann sehr, ich hatte oft mit Holländern zu tun, die fand es eher sehr interessant, mich zu fragen, was Verbindungen sind. Und da ist mehr der Fraternity-Charakter aus den USA da. In Belgien gibt's auch Verbindungen, es gibt zwei Chors in den USA, in Südamerika gibt es auch Verbindungen, in Chile,
Der zur Chile bringen wir auch noch eine Sendung raus, haben wir schon aufgenommen. Ja?
Ja, ist toll.
Da haben wir einen Kölner Alemann, der Doppelbandträger bei Montagna in Chile halt ist.
Ja, genau. Und, genau. Also da, das ist natürlich internationale, aber dass wir jetzt als Verband, ich sag mal jetzt da...
Und Tatzreiter, den wir auch schon hier drin hatten. Der ist ja auch in Belgien, glaube ich, bei der Flamea hieß das Chor, glaube ich, von ihm.
Genau.
Da ist er auch Mitglied und da hat er ja auch den belgischen, also die belgische Verbindungswelt dargestellt. Das ist auch cool, ne? Der ist in Österreich im Chor, der ist in Belgien im Chor und halt in Deutschland, ne? Also,
ja. Drei Bänder meiner in drei Nationen, nicht?
Ja, absolut.
Das ist schon. Nein, also ich denke einfach, dass das Internationale wird immer mehr eine Rolle spielen. Und die Masterstudiengänge, ich meine, wenn du im BWL anschaust, viele gehen ja im Masterstudiengang ins Ausland. Ich finde es bereichernd, weil wir einfach dann auch dort sehr interessante Netzwerke herkriegen. Ich finde, die Verbandsbrüder, die im Ausland waren, bringen auch ihren Bundesbrüdern sehr viel Know-how mit. Lebensqualität, es ist immer schön, mit Leuten zu sprechen, die zum Beispiel in Australien studiert haben oder in China, was die alles erzählen, wo man sagt, wow, so ist das Leben dort. Also das ist, ja, da ist die Internationalität da. Der Verband selber, aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht.
Internationales Keilen ist wahrscheinlich nicht ein Riesenthema, ne? Ich meine, wir müssen uns wahrscheinlich erstmal auf Deutschland konzentrieren, ne?
Also ich glaube, es ist schwierig, international zu keilen. Ich sag mal, eine Abitursklasse in Paris zu gehen und zu sagen, komm nach Tübingen oder Marburg und studier dort, ist vielleicht sehr schwierig. Das sehe ich eher nicht. Aber keilen ist natürlich das A und O. Und natürlich ist es wichtig, auch in dem Umkehrschluss, und das sagtest du ja auch, dass wir offen sind, dass wir natürlich auch den einen oder anderen internationalen Student, der in Deutschland studiert, auch gewinnen können. Weil die sind natürlich auch Botschafter von uns, wenn sie wieder in ihre Heimat zurückgehen.
Ja, absolut.
Und das macht es auch interessant.
Das haben wir bei mir im Bund ja auch. Wir haben drei Ausländer bei uns drin. Einen Franzosen, der jetzt auch den deutschen Pass noch zusätzlich hat. Einen Norweger. Und wir haben einen Ukrainer bei uns halt auch aktiv gemacht. Und das ist auch irgendwie, finde ich das unfassbar schön, weil der ist ja als Flüchtling hier hingekommen aufgrund des Krieges und dass der dann so eine Gemeinschaft und Heimat halt findet, so, womit er wahrscheinlich null gerechnet hat, auch sagen wir mal mit einer Einfügung in eine Gruppe. Ich glaube, das ist auch wirklich etwas, wo der sich sein Leben lang dran ändern wird. Also
das sind im Grunde die besten Botschafter für uns. Wenn die in ihre Heimat wieder zurückgehen und sagen, wie schön war es in Deutschland. Ich meine, das sind die Botschafter, die wir brauchen, auch für die Zukunft. Und wir haben bei Schottland auch einen Ukrainer, wir haben im Schottland einen Italiener, mich als Halbfranzosen drin. Und wenn du durch die Bünde durchgehst, du hörst schon viele, die andere Nationalitäten haben. Und das macht es auch interessant. Ich sag mal, das Wichtigste ist natürlich, ich meine, das ist oft für viele Verbindungen schwierig, weil sie unter Keildruck stehen, dann nach dem Motto, wir nehmen alles auf, was gerade da ist. Macht es natürlich nicht immer einfacher, weil du musst natürlich schon auch die Leute, die gerade einen ausländischen Hintergrund haben, natürlich auch dazu bringen, dass sie in diese Tradition mitleben, dass sie die Tradition wollen. Weil sonst verlierst du auch als Bund deine Identität, wenn du plötzlich nur noch, ich sag mal, Ausländer hast und die ganze Tradition, also es muss schon ein Bindeglied sein.
Das ist ja gerade, glaube ich, das Problem bei ein paar Bünden in Clausthal, weil Clausthal als Universität ja den Schwerpunkt vollkommen verändert hat, also mehr auf internationale Studenten. Und da ist es so, da sind jetzt einige Bünde richtig in der Bredouille, weil die einfach keinen Nachwuchs in dem Sinne finden, dass die Tradition fortleben können. Also die können natürlich sich durchaus mit die Zimmer voll bekommen mit chinesischen Studenten, die Ingenieurswissenschaften studieren, die aber überhaupt gar nicht kulturell sich einfügen wollen in sowas wie eine Verbindung. Und dann hast du die auf dem Haus und die bringen sich dann nicht ein und dann ist dann irgendwann der Rest Aktivitas fertig und dann stehst du dann als Alternschaft vor dem Problem, dass du keine laufende Aktivitas mehr hast, obwohl eigentlich alle Parameter ja gestimmt haben.
Ja, das ist natürlich immer, wir werden es auch zukünftig sehen, viele Verbindungen stehen natürlich unter dem Druck der kleinen Aktivitates oder sie bekommen keinen Nachwuchs und sind dann sehr offen dagegen, andere aufzunehmen. Ich sag mal, man muss da einen Spagat machen. Ich darf nicht meine eigenen Werte aufgeben, weil sonst verlieren wir auch die Tradition unserer Werte und das dürfen wir auch nicht tun.
Nee, absolut.
Wir müssen ja an unseren Werten festhalten.
Da müssen wir auch orthodox bleiben.
Absolut, absolut. Deswegen, wie ich vorher sagte, unsere Werte, ob es die Tradition ist, ob es das Farbentragen ist etc., das gehört einfach zu uns. Auch Bekenntnis zur Freundschaft, zum Vaterland, zur Ehre. das sind Themen, die haben wir einfach und dazu müssen wir uns auch bekennen. Da können wir nicht plötzlich sagen, wir streichen das alle und man kann über den Begriff Vaterland diskutieren, wenn man will, aber es ist nun mal unser Vaterland, in dem wir leben. Und diesen Begriff, auch wenn er manchmal durch den Kakao gezogen wird, muss ich sagen, ist einfach eine wichtige Basis für uns.
Ja, und das zeigt natürlich auch gerade jetzt, wie gerade eben gesprochen, dass zum Beispiel auch ausländische Studenten bei uns in Verbindungen Fuß fassen können, dass wir halt nicht irgendwie ausschließend sind. Ja, gerade was andere Kulturen betrifft. Und ich finde es, ich erlebe es auch immer als eine Bereicherung, wenn du irgendwo zum Beispiel mal einen gewissen Austausch auch pflegen kannst. Wenn du bummeln bist und da ist dann mal, ich sage jetzt mal trotzdem, sind es ja Exoten irgendwo im Positiven. Aber trotzdem leben wir in gewisser Weise gerade als Verbindungsstudenten auch in einer Welt von der Cancel Culture. Und auch Shitstorms, die wir natürlich erleben. Und egal, ob es das jetzt ob ein Verband betrifft oder einzelne Verbindungsstudenten, selbst im privaten Leben auf der Straße, ja, wenn wir auch nach einer Veranstaltung trotzdem mit Band oder so durch die Altstadt laufen, ich meine, da erlebt man häufig auch noch Anfeindungen, die gewisserweise natürlich auch je nach Stadt unangenehmer sein können. Wie hält man da so einen Verband wie jetzt zum Beispiel den CC im Kurs?
Ja gut, die Anfeindung haben wir, ob es in Coburg ist, wo Leute während dem Fackelzug demonstrieren. Die Shitstorm haben wir im Netz. Das ist halt so. Damit müssen wir leben. Wir werden die sowieso nie abstellen, wie ich vorher schon gesagt habe. Der Aufwand gegen diejenigen, die uns nicht mögen, permanent vorzugehen, bringt uns nicht weiter, kostet uns nur Energie. Und da sage ich ganz ehrlich, dann konzentriere ich mich lieber auf Social Media, auf Erneuerungen im Verband, auf Keile, bevor ich mich nur damit beschäftige, irgendwelche Shitstorm zu beantworten. Ja, sie sind einfach da. Punkt. Und man muss es akzeptieren, die Welt ist nun mal digital geworden und jeder meint, seine Meinung zu benennen. Es ist so, ich denke, das Wichtigste für uns ist einfach, dass wir geradlinig bleiben, dass wir auch keinen Anlass geben aus unseren Reihen, dass man uns angreift. Das ist ja das Wichtigste und das sage ich auch immer wieder im Verband. Am Ende des Tages, Sie können uns kritisieren unseren Wert und an anderen Themen. Aber wenn wir aus unseren Reihen keinen Anlass dazu geben, wenn wir uns nicht daneben benehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, dann stört mich das nicht.
Mit dem Punkt Cancel Culture ist ja halt auch so eine Sache, die Zofinger Verband in der Schweiz, die sind ja heute, glaube ich, per Bundesverfassungsgericht von denen in der Schweiz, also per Urteil, also haben sie den Status als Universitätsorganisation aberkannt bekommen. Also wir haben ja dann auch diese Kräfte in der Gesellschaft, die halt auch versuchen, alte Traditionen aufzubrechen. Ich meine, in Deutschland ist es ja so, ich glaube, kaum noch eine Verbindung ist wirklich von der Universität anerkannt, weil aufgrund der Tatsache, dass man halt nur Männer oder halt nur Frauen halt aufnimmt, viele Universitäten halt sagen so, nee, die erkennen wir nicht mehr an. Also das ist natürlich auch die Frage, wie weh tut das wirklich am Ende und spielt das wirklich so eine Rolle? Sind die 50 Euro im Jahr, die man als Hochschulgruppe bekommt, wirklich so relevant als Verbindung, dass man da nicht mehr weiter existieren kann?
Also ich denke, die Diskussion werden wir natürlich immer wieder haben. Man wird immer wieder versuchen, gegen gewisse Traditionsvereine, sage ich jetzt mal, vorzugehen. Da können wir nichts dagegen machen und ja, wir können nur zeigen, dass wir sauber sind, dass unsere Werte klar sind, dass wir auf unserer Linie sind und kein Anlass dazu geben.
Ja.
Aber es heißt trotzdem nicht, dass wir jetzt plötzlich nichts mehr sagen dürfen. Ich meine, es war ja oft die Diskussion, warum Fackelzug in Coburg etc. Ja, zeitlang war es für die Wiedervereinigung war der Fackelzug. Danach ist es eigentlich die Dankbarkeit für die Wiedervereinigung. Und ich meine, wir haben ja lange Zeit im Coburg-Konvent immer für die Wiedervereinigung gesprochen und uns engagiert und den Verbandsbrüdern damals die Zonengrenze gezeigt.
Ja, und das muss man auch sagen, also politisch war das ja auch damals schon in der alten Republik nicht zwangsläufig unterstützt worden. Vor allem mit der neuen Ostpolitik, die Willy Brandt ja ab Ende der 60er durchgeführt hat, war das ja auch politisch unbequem, dass man halt auch vor allem die Wiedervereinigung weiterhin angestrebt hat, weil viele auch in der etablierten Politik natürlich den Status quo aufrechterhalten wollten mit der Trennung.
Das ist absolut und das haben wir als Verband ja Seit jeher haben wir immer wieder für die deutsche Wiedervereinigung gekämpft. Mhm. Ich erinnere mich noch 1989, als die erste Ostverbindung einmarschiert ist, mhm, auf dem Kommerz. Das war ein Highlight. Mhm. Und für diese Werte haben wir immer gestanden.
Und der Henner Hule den ersten M-Tag.
Der Henner Hule den ersten M-Tag als ehemaliger DDR-Meister im Volleyball, glaube ich, war DDR-Meister.
Ja, und dann Trainer vom Olympiateam Deutschland. Ja, genau. Ne?
Und dann Trainer vom 1992, Trainer vom Olympiateam. 72, Entschuldigung. Vom Olympiateam. Nein, der hat das wirklich alles mitgemacht.
Ja.
Und deswegen sage ich, wir müssen uns erneuern, dran arbeiten, wer wir sind, die neuen Medien benutzen zu unseren Gunsten. Mhm. Aber wir müssen uns nicht damit beschäftigen, wer uns permanent hier von Karren spannen will.
Definitiv.
Und wie gesagt, wir werden sie immer haben.
Ja.
Vielleicht ja nochmal was zu dir persönlich. Ich meine, du hast ja in deiner Vita, ist es so, als hättest du schon 100 Leben gelebt. Ne? Immobilien, Militär, internationale Geschäfte. Was war denn so das Verrückteste, wenn du jetzt als CC-Mitglied daran denkst, was dir so passiert ist?
Es gab mal eine Situation, da war ich zu einer Verhandlung, damals war ich bei einer Tochter von der Deutschen Bahn. Und ich musste nach Basel fahren. In Basel.
Die habe ich mal rekrutiert.
Und in Basel gibt es den Deutschen Bahnhof. Aha. Und die Grundstücksflächen, die gehören der Bundesrepublik Deutschland, Deutschen Bahn. Und da ging es um eine Projektentwicklung. Dann war da ein älterer Bahner, der war ja Geschäftsführer von da unten. Und ja, der wollte das nicht so wie wir. Und dann hatten wir eine ziemlich stärkere Verhandlung. Jede Seite hatte so ihre 6, 7 Leute. Und es ging hin und her und irgendwie, ich sagte wohl einen Begriff, das finde ich jetzt nicht ganz komorgemäß. Er antwortete drauf, machte plötzlich einen Break in der Sitzung. Ich so dachte, wow, was ist jetzt los jetzt? Nahm mich zur Seite und sagte, wo sind Sie aktiv? Ja, ich dort und dort. Und sie, ah ja, okay, wir kriegen es jetzt hin. Und das war einfach ein Highlight. So nach dem Motto, da hat ein Wort kurz mal eine Entscheidung näher gebracht. Und wir haben uns danach super verstanden. Davor haben wir uns nicht verstanden und er war so 30 Jahre älter als ich und fand das irgendwie ganz toll.
Wo war er aktiv?
War ein Kursstudent, das weiß ich noch. Aber das war natürlich sicherlich ein Highlight im Berufsleben in Bezug auf die Verbindung. In Bezug auf die Verbindung ist natürlich auch ein Highlight, dass du immer wieder Kooperierte triffst im Berufsleben, die natürlich, ja, ich möchte mal so sagen, wir rennen natürlich nicht mit unseren Verbandsnadeln im Berufsleben durch die Gegend, aber du erkennst uns eigentlich schon irgendwo.
Ja.
Im Berufsleben.
Das ist der Korporadar, ne? Den haben wir immer alle an.
Den hast du an und du merkst es, irgendwo ist das einer, der, du kannst natürlich auch bestimmte Fragen stellen. Wie ist das komorgemäß oder
ist das adäquat?
Ist das adäquat oder ich glaube nicht, dass die Gegenpartei satisfaktionsfähig ist.
Haben Sie überhaupt Abitur?
Okay, das ist noch ein anderer Spruch.
Halten Sie bitte die Aufstellung nicht auf.
Genau. Aber solche Themen hast du natürlich immer wieder und auch bei meiner Offiziersausbildung in Fürstenfeldbruck war das natürlich sehr interessant. Da hast du natürlich auch viele gehabt, die einen kooperativen Hintergrund haben, die da auch sehr dankbar waren, dass man dort war, die Ausbildung gemacht hat. Das fand ich also sehr, sehr, sehr spannend. Und da hat man auch gesehen, dass die Leute es auch gut finden, dass wir in der Verbindung sind. Und ich meine, man muss hier nicht als Verbindungsstudent da immer hinsetzen und sagen, wir trinken jetzt hier volle, sondern du kommst ja automatisch schneller in Gespräche rein. Und das ist einfach das Interessante. Und im Berufsleben muss ich ganz ehrlich sagen, ja, unsere Feinde sagen, wir leben Vernetzung, ja, aber ganz ehrlich, alle anderen Verbände machen es genauso.
Ja.
Der Kleintierzüchterverein macht auch sein Netzwerk auf seiner Homepage. Warum dürfen wir es nicht haben? So, und ich sag mal, das ist sicherlich ein Thema im Berufsleben, diese Vernetzung zusammenzuarbeiten. Ich habe es im Berufsleben erlebt, ich hatte zwei Chefs, die waren Verbandsbrüder. Ich kann nur sagen, wenn die dann mitkriegen, dass du einer bist, dann wirst du viel härter rangenommen. Weil die natürlich dann auch sagen, so, der ist einer von uns, der muss richtig arbeiten.
Aber du hast eine andere Bereitschaft, glaube ich, auch für die dann zu arbeiten, als
natürlich.
Muggelchefs wären, die dich halt rannehmen.
Ja, natürlich, vollkommen.
Ja.
Ich finde, es ist so ein Icebreaker. Also überhaupt, wenn man jetzt Korpus im Privatleben trifft oder im Beruflichen, es ist, okay, du bist auch Korpo, alles klar. Da ist schon mal quasi wie so eine Lanze gebrochen und man ist irgendwie auf einer anderen Wellenlänge. Und das finde ich ist total angenehm im Alltag, im Beruflichen total egal. Aber das ist, ich finde es super.
Also, ihr habt mich ja gerade nochmal nach einem Highlight gefragt. Es gab ein Highlight in meinem Berufsleben, was mit Verbindung zu tun hat. Damals war ich beim großen Unternehmen tätig, war über Weihnachten in Südafrika und kam dann kurz um den 10. Januar wieder zurück.
Mit einer neuen Frau zurück, die dann geheiratet hast.
Jo. Und kam dann wieder zurück und dann war natürlich der WKR-Ball. Und damals war ich stellvertretender Sprecher, der als Tirol-Präsidierende war. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und gesagt, oh, Herr Doktor, ich brauche dann nochmal ein langes Wochenende. Wir haben eine Familienfeier im Ausland. Er sagt, sie waren doch erst 3,5 Wochen weg oder so. Sag ich, ja, aber könnte ich den Freitag doch nochmal frei haben? Alle, die schon mal in Wien auf dem Ball waren, wissen, Freitagabend ist der Ball. Okay, ich flog nach Wien in den ersten Flieger. Und das Schöne ist, wenn man natürlich dann in Funktion ist, marschiert man damals auch zum WKR-Ball über die große Treppe rein, durch den Saal. Und ich natürlich ganz stolz mit meinen zwei anderen Sprechern sind da reinmarschiert. Ja, und dann ging später, standen wir da an der Bar und plötzlich kommt von hinten, tippt mich einer auf die Schulter und sagt, vielen Dank, Herr Stech, dass Sie mich zu Ihrer Familienfeier eingeladen haben. Und alle, die mich kannten, haben gesagt, sie haben mich noch nie so sprachlos erlebt wie in dem Moment. Oh. Er sagte, ich habe zu meiner Frau gesagt, den kenne ich, der da einmarschiert. Aber das war der Beginn einer guten Freundschaft, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, ich glaube in dem Moment, also wenn ich mir vorstelle, ich hätte mal angestellt oder so in dem Sinne und ich merke, das ist ein Korpus, also ohne es zu wissen, dann hast du da, glaube ich, eine ganz andere Beziehung, glaube ich, zu. Da ist auch, anderes Vertrauen vor allem auch da, ne? Also
absolut.
Wenn du weißt, man hat ein ähnliches Wertesystem.
Absolut, aber wie gesagt, ich kann nur sagen, es ist anstrengender für einen Verbandsbruder, Waffenbruder etc. zu arbeiten. Man hat ein anderes Vertrauensverhältnis, aber sie fordern auch mehr von einem.
Ja.
Wie ist denn das bei dir mit Fußball? Ich meine, hier in Düsseldorf ist Fortuna Düsseldorf oder VfB Stuttgart. Wo siehst du dich richtig hingezogen?
Also ich hätte früher nie gedacht, dass ich Fortuna-Fan bin, weil mein Herz gehört eigentlich dem VfB, weil ich komme aus dem Stuttgarter Raum, Ludwigsburg, habe dann auch in Tübingen studiert und da war einfach immer der VfB. Und nachdem in der letzten Saison VfB sogar Vizemeister wurde, nach vielen schweren Zeiten, hat mich das natürlich tierisch gefreut. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, wir haben das Glück, dass wir mit dem Fahrrad in 20 Minuten oder nicht mal im Stadion sind von dem Ort, wo wir wohnen in Düsseldorf.
Ja, ich bin ja neben der Arena aufgewachsen.
Genau.
Eine Haltestelle entfernt.
Genau, du weißt, das ist schön in Düsseldorfer Norden. Dann steigt man aufs Fahrrad und dann ist man direkt im Stadion. Und wenn du zwei Kinder hier großziehst in den Schulen, wird natürlich nur Fortuna, also hat man natürlich auch Dauerkarten und gehen regelmäßig hin. Und
wobei ich immer sagen muss, das ist ja gelebter Masochismus, ne? Also es ist ja echt Bestrafung, die da teilweise stattfindet.
Ja, die paar Aufstiegsmomente sind immer knapp. Und
ja, und dann verkaufen die sofort die besten Spieler und dann steigen die wieder ab und dann geht's wieder weiter. Geschäftsmodell.
Ja, oder letztes Jahr. 3-0 in Bochum gewinnen und dann total Pleite zu Hause erleben.
Wir können gleich auf dem Beamer übrigens FIFA spielen, dann spielen wir Fortuna gegen VfB.
Gegen Bochum war ich im Fortuna-Stadion. Das war einer der betrübendsten Momente überhaupt, die man sich vorstellen kann. Also selbst die Spieler und auch die Damen haben geweint tatsächlich. Also es ist der Wahnsinn gewesen, wie emotional das auf einmal war. Alle waren irgendwie schlecht gelaunt. Das ist ja lustig, wie so ein Highlight-Moment sofort einen runterziehen kann, aber dafür ist Fortuna ja auch ein bisschen bekannt.
Ja gut, Fortuna ist natürlich eine stabile Zweitligamannschaft, die ab und zu mal in die erste Liga reingeht und das ist schon mal ganz wichtig. Sie war ja auch mal in der dritten Liga. Ich finde, die Stadt hat es verdient, diesen Verein zu unterstützen. Mhm. Es ist ein Verein mit viel Lebensfreude, diese Mischung mit
hohe Identität vor allem.
Absolut hohe Identität. Ein Stadion hat, glaube ich, 52 oder 56.000 Plätze.
Ja, aber vor allem, du hast, wenn du zu Fortuna gehst, hast du vom Vorstandsvorsitzenden ein bisschen zum, weiß ich nicht, Lagerarbeiter, stehen die alle nebeneinander und bejubeln und schreien den gleichen Verein an. Und das ist, glaube ich, ein sehr verbindendes Element.
Absolut, das hat man vielleicht noch auf Schalke oder in Dortmund. Ja. Ich meine, das ist natürlich diese Besonderheit hier in der Region, dass Fußball nochmal einen anderen Stellenwert hat, wie vielleicht in anderen Städten.
Auf ja, gehört zum guten Ton in Düsseldorf, Fortuna.
Ja.
Stell dir mal die Altstadt ohne Fortuna vor.
Geht gar nicht.
Ja, nach den Spielen. Oder wenn du dir mal überlegst, du gehst ins Stadion und du läufst an den Bütchen vorbei. Mhm. Die sind ja rappelvoll,
bevor man ins Stadion reingeht. Das Fortuna-Bütchen vor allem.
Ja, genau. Das ist absolut. Also das ist wunderschön.
Soll das nicht eine geschlossen werden?
Nein, die haben das wurde abgewendet.
Das wird gecancelt.
Okay, super.
Am Reeserplatz. Positive Cancel Culture.
Genau.
Ja. Ja, das am Reeserplatz, das war ja direkt bei meinem Gymnasium, ja. Das bleibt auch. Da sind wir immer in der Oberstufe, in den 5-Minuten-Pausen sind wir aus dem Unterricht rausgelaufen, sind da hingelaufen und haben dann Wodka-Fläschchen gegeneinander, also wussten nicht, dass das eigentlich fast Bierjungen waren, die wir da getrunken haben, uns reingestellt und dann wieder zurückgelaufen in den Unterricht. Das hat auch zu einigen erklärungsbedürftigen Situationen mit den Lehrern geführt, die dann gefragt haben, seid ihr besoffen? Nein, nein.
Ja, Wodka riecht man ja nicht.
Nee, das war gut, aber genau. Wenn man läuft und anfängt zu schwitzen, dann geht das auch ins falsche System, habe ich das Gefühl.
Das ab garantiert, ne?
Ja.
Die Achselschweißflecken sieht man halt auch.
Ekelhaft. Ja, dann lass uns doch mal zum Abschluss kommen. Wenn du deinem 20-jährigen Ich heute einen Rat geben würdest, was würdest du ihm als CCler mit auf den Weg geben?
Genieße die Zeit. Lebe sie, nutze jeden Moment aus, den du mit deinen Bundesbrüdern in deiner Verbindung erleben kannst. Nimm das Positive mit. Vergiss die schlechten Momente, die es vielleicht gab. Aber vergiss vor allem dein Studium nicht. Denn am Ende müssen wir noch immer sagen, bei aller Tradition, wir sind auch ein akademischer Verband.
Ja.
Und akademische Verbindungen. Und das würde ich ihm sagen. Bleib am Studium dran, sei erfolgreich, weil dieses Erfolgreichsein macht uns auch stark. Ja. Denn wenn wir nur von Studienabbrechern leben würden, dann bringt das auch nichts. Und ich meine, der beste
Stafettentrinker. Der Verband doppelt so groß.
Dann wäre der Verband doppelt so groß und der beste Stafettentrinker, der aber nichts auf die Reihe kriegt, ist natürlich auch nicht zielführend. Und ja. das würde ich meinem 20-Jährigen ich sagen. Zieh's durch, genieße Carpe Diem, aber auch das Zielexamen nie aus den Augen zu verlieren und knallhart durchzuziehen.
Ja, das kann ich dir voll unterschreiben. Ich habe auch bis zu meinem Bachelor habe ich immer gesagt so, boah, jetzt geht die Altherrenschaft wieder gegen den vor. Der ist doch so ein sozialer Kleber, der gut. Vielleicht braucht er noch eine Chance. Ne, also die ja. Sauf- und Knatterhengste, die aber ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Und in dem Moment, wo ich meinen Bachelor hatte, hat sich ein Schalter bei mir im Kopf umgelegt. Da dachte ich mir, wenn ich das schaffe, dann schaffen die das auch. Und dann versteht man halt auch so, okay, es geht jetzt nicht nur bei der Performance im Keller beim anderen Bund darum, das macht dich als Bund alleine nicht aus, da ist noch viel, viel mehr drumherum. Und ja, noch zum Schluss, was wünschst du dir für die Zukunft des Coburger Konvents?
Viele, viele Füchse, viele Mitglieder, ja, noch 150 Jahre Coburg.
Mindestens.
Mindestens in dieser Form. Mit einem tollen Commerce, Seslach, Frühschoppen, alles. Strukturen, die zeitgemäß sind.
Mhm.
Die, wie wir vorher schon gesagt haben, auch die Modernität mit Social Media etc. Mhm. Halten. Ja, und das ein Vivat Kreskert Florat. Coburger Konvent in Eternum wünsche ich mir.
Sehr, sehr, sehr schön. Ja, ich denke mal, dann kommen wir jetzt zum Schluss. Hubert, schön, danke, dass du da warst. Ja.
Vielen Dank für eure Einladung, hat mich sehr gefreut.
Ja, uns auch. Ihr da draußen, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschö.
Wir schauen.
Und hier ist noch ein allerletzter Punkt zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist längst kein reines Hobby mehr. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Wir investieren viel Zeit, Leidenschaft und natürlich auch Geld in Technik und Produktionskosten, um euch immer die bestmögliche Qualität zu bieten. Dabei entstehen regelmäßig hohe Fixkosten und wir freuen uns über jede Unterstützung, die uns hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Gönner oder sogar Produzent des Podcasts zu werden. Die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön.